Toilettenkünste. Das Wort an sich nicht eben viel, rüstet sich zum Fastnachtsspiel. Er setzt sich, das gute Wurm, Perücken auf, als wie ein Turm. Sie barg die äußerst mageren Hüften in märchenhaften Röckengrüften. Der Ball war voll Bewunderung toll, der König selbst sprach würdevoll. Doch morgens krochen, flüchtig Glück, zwei Nichtse in ihr Bett zurück. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur 22. Folge von Peters Literaturküche. Das kurze Eingangsgedicht war von Christian Morgenstern und es führt so ein wenig in das Thema dieser Folge ein, die Fastnacht, Karneval, Fasching, wie es immer auch bei euch genannt werden sollte. Heute ist auch wieder der Erik da. Hallo Erik.
Hallo Peter, hallo zusammen.
Ja, Erik Rundholz wird mich, uns, diesmal auch wieder durch diese Folge begleiten. Ja, der diesjährige Karneval wird anders, könnte man einfach mal sagen. Muss man mal sehen, was daraus wird. Nachdem man fast schon davon ausgehen konnte, dass er ausfällt, zumindest alles, was so an öffentlichen Feiern ist, scheint ja jetzt jeder oder alle irgendwas zu machen und überall ist irgendeine Festivität, eine Veranstaltung, neue Veranstaltungen oder alte Veranstaltungen in klein. Erik, bei dir steht da auch noch irgendwas Traditionelles oder Neues an?
Ja, in der Tat ist es so, dass ich jetzt von mehreren privaten Feierlichkeiten gehört habe. Eine Feierlichkeit, die normalerweise immer begleitend zu einem Stadtteilzug stattgefunden hat, bei einem Bekannten zu Hause. Ja, die Feierlichkeit findet trotzdem statt, nur der Zug geht halt nicht, ne? Aber das ist so, jeder, es ist also alles abgesagt und nichts abgesagt und jeder macht was, wie du es schon gesagt hast, für sich. Und gut, Köln ist zur Brauchtumszone erklärt worden.
Es gibt halt viele Veranstaltungen, gut, im Alter Markt, die Altstädter machen auch was, aber dann halt mit Eintrittskarten ist natürlich schon alles ausverkauft. Aber überall passiert was, ja. Ich habe noch nicht so das richtige Programm für Karneval. Schauen wir mal, machen wir erstmal das Programm hier. Und da fahren wir jetzt fort mit einem kurzen kleinen Text von mir. Haute Couture. Nein, Jacques, nein, so nicht, auf gar keinen Fall. Roswitha Schmitz-Meyer dreht sich vor dem Spiegel missgelaunt hin und her.
Aber gnädige Frau, wenn jemand solch eine schlichte Eleganz tragen kann, an sie.
Er zupft den groben Stoff an einigen Stellen etwas zurecht und streicht ihn glatt. Darum geht es nicht. Es muss dem Anlass gerecht werden, mein lieber Jacques. Sie starrt auf das Spiegelbild und schüttelt den Kopf.
Es muss aber auch meinem Hause gerecht werden. Das Modelatelier Jacques Boucher hat seinen Ruf zu verlieren.
Er breitet entrückt die Arme auseinander und mustert Frau Spitzmeier strahlend von oben bis unten.
Schick. Einfach nur schick, gnädige Frau.
Wie wär's mal mit dem Motto, der Kunde ist König, mein Lieber?
Natürlich, das ist das oberste Motto meines Hauses und Sie sehen ja auch aus wie eine Königin. Großartig, würdevoll, elegant.
Frau Spitzmeier atmet tief durch. Ich will nicht aussehen wie eine Königin, ganz im Gegenteil. Die Kunden sollten sich in ihren Wünschen behandelt werden wie Könige und Königinnen. Verstehen Sie das, mein Lieber? So schwer sollte das doch nicht sein, gerade für ein solch renommiertes Modeatelier. Jacques verzieht das Gesicht.
Vielleicht ist das Modeatelier Jacques Boucher nicht die richtige Adresse für Ihre minderen Ansprüche in diesem Fall.
Frau Schmitz-Meyer krallt sich in sein buntes Seidenhalstuch und schüttelt ihn. Jetzt hör mal zu, du Pappnase. Ich lasse genug Geld hier, um mich nicht von dir verscheißern zu lassen. Auch wenn es im Moment ganz gut läuft in deinem Laden, ich kenne noch den kleinen Flickschneider Kölbes Fleischer, der in seiner Butze von der Hand in den Mund gelebt hat. Und glaube mir, ich weiß, wie du zu diesem Modeatelier gekommen bist.
Pah, Rosi, mein Weg war mit Sicherheit nicht unanständiger als deine Methode, sich in die feine Gesellschaft einzuwanzen.
Hetzt Jack zurück. Dann sollten wir uns ja einig werden können, Schneiderlein. Mach einfach, was ich bestellt habe und gut ist. Jacques läuft hochrot an.
Du bist doch eine Alte!
Was, Kölbes? Er schreit schrill auf, schnappt sich eine große Schere vom Tisch und stürmt auf Frau Schmitz-Meyer zu, die ihrerseits laut aufschreit. Geübt sticht und schneidet Jack mit der Schere, reißt an der hysterisch um sich schlagenden Frau herum, bis beide erschöpft und stöhnend zu Boden sinken. Langsam rappelt sich Frau Schmitzmeier auf, betrachtet das zerschnittene und zerrissene Gewand, die zerzauste Frisur, betrachtet sich von allen Seiten im Spiegel, sie schaut, wie der Stoff schwingt und nach der Bewegung wieder fällt. Jacques müht sich ebenfalls langsam hoch und starrt auf Frau Schmitzmeier, die sich vor dem Spiegel fröhlich dreht. »Na, Jacques, geht doch. Genauso hat ein Vogelscheuchenkostüm auszusehen.« Ja, damit sind wir schon mal so zu dem ersten wichtigen Teil im Karneval angekommen. Was ziehe ich an?
Die Schwierigkeiten der Kostümwahl.
Aber irgendwie klappt es ja dann doch immer. Irgendwas findet sich ja immer, was man anziehen kann. Und wenn man kein Kostüm hat, feiern geht trotzdem.
Wobei man mehr auffällt, wenn man kein Kostüm hat. Zumindest in Köln.
In alten Zeiten war der Karneval ja ein bisschen wilder wie heutzutage. Und in Köln gab es ja ein festordnendes Komitee 1823, weil halt die Preußen da waren und mit der ganzen Sache nicht so wirklich warm werden konnten oder was anfangen konnten. Damit es also da weitergeht, hat sich, wie gesagt, 1823 die Sache in Köln organisiert. Immer weiter organisiert, immer weiter versplittert. Aus einem Verein sind dann, keine Ahnung, wie viele Vereine geworden.
Eine Menge.
Aber so ist das eben. Aber damit der Karneval auch weitergeht und das, wie will man sagen, dass er als Kulturgut angesehen wurde, haben die Kölner dann Johann Wolfgang von Goethe gewinnen können, dass er ein Gedicht über den Kölner Karneval schreibt, das Gedicht der Kölner Mumenschanz. Da das Alter, wie wir wissen, nicht für Torheit helfen kann, wär es ein gefundener Bissen einem heitren alten Mann, das am Rheine dem vielbeschwommenen Mumenschar sich zum Gefecht rüstet gegen angenommen Feind zu sichern altes Recht. Auch dem Weisen fügt behäglich sich die Torheit wohl zur Hand, und so ist es gar verträglich, wenn er sich mit euch verband. Selbst Erasmus ging den Spuren der Moria scherzend nach, Ulrich Hutten mit obskuren derben Lanzenkehlen brach. Löblich wird ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn, Heiterkeit zum Erdeleben sei dem flüchtgen Rausch gewinn. Häufet nur an diesem Tage kluger Torheit Vollgewicht, dass mit uns die Nachwelt sage, Jahre sind der Lieb und Pflicht. Ja gut, das hat jetzt ein Hesse mal über den Kölner Karneval geschrieben. Muss man dann wohl auch so stehen lassen.
Auf jeden Fall. Der wird es ja wahrscheinlich auch miterlebt haben.
Ja gut, war ja jetzt dem frohen Leben jetzt auch nicht abgeneigt.
Ja, wie er schon sagte, ne? Heiterkeit zum Erdeleben.
Genau. Jetzt haben wir einen längeren Text von Frédéric Boutet, der uns zwar auch in den Karneval, aber nicht nach Köln, sondern nach Paris führt. Er ist 1874 geboren und starb 1941. Der Autor hat sich einen Namen gemacht mit fantastischen, mit dekadenten, auch grotesken Geschichten, die bereits den Surrealismus vorwegnahmen, so wie man in seiner Biografie nachlesen kann. Aber hier in der Geschichte, die wir jetzt haben, geht es um den Karneval und darum heißt die Geschichte auch Karneval.
Ja, mein Herr, es ist wirklich wahr. Die Geschichte hat mir 20 Franken, einen beinahe neuen Gehrock, eine Hose, ein paar Stiefel und ein Kistchen Zigarren gekostet, gar nicht zu sprechen von der Aufregung und der Ermüdung. Und all das, ohne mir etwas anderes einzubringen als eine Einladung, die etwas zweideutiger Natur ist und die ich nicht annehmen werde, das heißt, wenn ich es vermeiden kann. Es war also im letzten Karneval, am Abende des Hauptfestes. Ich hatte den Heimweg gegen 2:30 Uhr angetreten. Wie das so üblich ist unter jungen Leuten, hatte ich den Abend damit verbracht, mit meinen Freunden von einem Café in das andere zu bummeln. Ich war ein wenig kalt geworden, obgleich kein Frostwetter war. Es herrschte vielmehr eine milde, aber regnerische Temperatur. Da ich etwas aufgeregt war, entschloss ich mich, zu Fuße nach Hause zu gehen. Sie wissen ja, wo ich wohne, ziemlich weit heraus in der Gegend des Trocadero. Das ist ja allerdings ein ordentlicher Weg, aber ich dachte, ein tüchtiger Marsch würde mir guttun. Meine Stimmung war keineswegs rosig. Ich empfand das Bedürfnis, über mich selbst nachzudenken und machte mir plötzlich klar, wie töricht es doch von mir sei, die kostbare Zeit des ohnehin so kurzen Lebens damit zu vergeuden, bei jeder Gelegenheit und auch ohne jede Gelegenheit dem Vergnügen nachzujagen, anstatt ernstlich zu arbeiten und zu versuchen, Karriere und mir einen Namen zu machen. Ich gelobte mir selbst, in Zukunft endlich etwas vernünftiger zu werden und fasste die besten Vorsätze, als ich plötzlich von einer seltsam harten, rauen Stimme angeredet wurde.
Um Gottes Willen!
Ich blieb erschrocken stehen. Wer ist da? Was gibt es? Fragte ich, ohne jemand erkennen zu können.
Um Gottes Willen!
Wiederholte die Stimme, deren harter Klang an das Knirschen einer sich in schlecht geölten Angeln bewegenden Türe erinnerte. Dann sah ich, wie unter einer Bank hervor ein geradezu entsetzlich verlumptes und seltsames Wesen hervorkroch. Der Mensch war ganz mit Schmutz und Unrat bedeckt und sein Anblick war zugleich Mitleid und Ekel erregend. Beim Schein der Straßenlaterne sah ich, dass er eine ordinäre Maske von rosa Karton mit einer furchtbar großen karikierten Nase und einem großen schwarzen Bart trug. Unter einer heruntergezogenen Kapuze sahen seine Augen in dem beschmutzten rosa Karton der Maske aus wie zwei schwarze Löcher. Seine Gestalt war außerordentlich schmal und dürftig. Er ging zusammengebückt und hatte die Hände in die Taschen seines Narrenkleides gesteckt, das mit kleinen Schellen besetzt war, die bei jedem Windstoße leise ertönten. »Nun«, sagte ich, »was gibt es denn?«
»Gehen wir zu Ihnen«,
sagte er, mich vorwärts stoßend. »Wieso zu mir?«
»Vorwärts, mein Lieber«,
sagte er, mich noch heftiger voranstoßend.
»Ich bin ganz verfroren.«
»Ich bekomme Angst. Ich rufe um Hilfe.« Da packt er mich wie mit eisernen Zangen an der Gurgel und mich beinahe erdrosselnd, zwingt er mich zu schweigen, während er mich mit den Knien, die hart wie ein Stück Holz sind, unsanft vor sich herstößt.
»Dahin führt der Weg. Was? Dahin, nicht wahr?«
wiederholte er, mich immer vor sich hertreibend, und ich fühle, wie seine harten, behandschuhten Hände sich tief in meinen Hals krallen. Ringsumher war kein Mensch zu erblicken. Die Nacht war warm, der Himmel dicht von Wolken umhangen und es war daher sehr dunkel. Ich fürchtete, von diesem entsetzlichen, hageren, behandschuhten Händen ohne weiteres erwürgt zu werden. Ich gab daher jeden Widerstand auf. Sobald er dies merkte, ließ er mich los und begnügte sich, mit eisernem Griff mein Ohr zu erfassen und mich vor sich herzutreiben.
»Besser ausschreiten«,
sagte er.
»Ich friere.«
So trotteten wir in ziemlich raschem Tempo durch die ganze vereinsamte Allee. Er hielt mich mit einer Hand am Ohr fest und umklammerte mit der anderen den unteren Teil seiner Maske, als ob er Furcht habe, sie zu verlieren. Während wir so rasch dahingingen, vernahm ich fortwährend ein eigentümlich leises Geräusch, das mich an das Klappern von Kastagnetten erinnerte. Ich hatte dabei das Gefühl, als habe ich mich zum Karneval in ein spanisches Kostüm gesteckt und klappere mit meinen eigenen Gelenken. Ich war mir voll bewusst, dass das Unsinn sei, aber ich fühlte mich krank und unbehaglich und meine Zähne schlugen aufeinander. Endlich kamen wir an meiner Wohnung an. Der andere begleitete mich immer noch, ohne mich nur einen Augenblick loszulassen. In meinem Zimmer angekommen, kommandierte er sofort:
»Machen Sie schnell Feuer an!«
Ich entzündete den Gasofen. Er entledigte sich indessen mit größter Gemütsruhe der armseligen Lumpen, mit denen er bekleidet war, und legte auch seine Kapuze und die Maske mit der langen Nase ab. Ich aber erkannte mit Grauen, dass unter diesem Plunder nichts weiter als ein Skelett verborgen war. Ja, mein Herr, bei meiner Erde ein wirkliches, wahrhaftiges Skelett, ohne jeden Fleischansatz, ein nur aus blanken Knochen bestehendes Skelett. Es reckte sich, es klapperte mit seinen Gelenken und Fingerknochen, geht ganz gemächlich an mein Fenster, von dem es ohne weiteres den schönen Vorhang herunterreißt, um sich damit zu umhüllen. Dann kommt mein seltsamer Gast an den Ofen zurück, nimmt davor Platz, setzt beide Füße auf den Kamin und stößt einen tiefen Seufzer Befriedigung aus.
»Ach, wie gut das tut«,
sagte er.
»Die schöne Wärme. Geben Sie mir eine Zigarre, lieber Herr. Ich bin so furchtbar kalt geworden. Ohne sie wäre ich verloren gewesen. Es ist einfach widerlich.«
Ich empfand bereits eine gewisse Teilnahme für ihn, wollte das aber natürlich nicht merken lassen. »Was ist denn so widerlich?«, fragte ich ihn.
»Nun, die Konfetti«,
antwortete er,
»und der Regen, auch die Leute, denen man begegnet, die Bank, unter die ich mich verborgen hatte, und alles andere, alles ekelt mich an.«
»Aber«, sagte ich, »weshalb sind Sie denn unter diese Bank gekrochen und weshalb sich mit Konfetti werfen lassen, wären Sie doch?«
»Während ich doch ruhig in meinem Grabgewölbe weilen und mich mit Lesen oder Schlafen beschäftigen könnte, nicht wahr? Aber was wollen Sie? Man weiß sich nie mit dem, was man hat, zu begnügen. Jedenfalls werden mir die Erfahrungen dieser Nacht mehr eine Lehre sein.«
»Dann«, sagte ich, »haben Sie Ihr Grab verlassen?«
»Nun ja, meiner treu, ich will aufrichtig sein, Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Also ich wohne da auf dem Pierre Lachaise, und Sie können mir glauben, dass unsere Gesellschaft eine gewählte und liebenswürdige ist. Man kommt dort jede Nacht zusammen, da wird getanzt, geraucht, mit Knöchelchen gespielt oder auch rezitiert. Sie wissen es, dass dort auch Damen sind. Außerdem gibt es in unserem Kreise gesellschaftliche Talente, Männer, die die Kunst der Unterhaltung bis zur Vollendung verstehen. Es sind einige dabei, die einen solchen Humor haben, dass man nicht aus dem Lachen kommt. Ich nenne sie Ihnen nicht, Sie würden es nicht gern haben. Aber wenn Sie nur einmal hören könnten, wie die erzählen, wie es zu ihrer Zeit zuging und wie ganz anders das war, als wie es jetzt in den Büchern geschildert wird. Das ist wirklich belehrend. Wir plauderten also in den letzten Abenden über den Karneval und jeder erzählte, wie der zu seiner Zeit gefeiert wurde und gab Erinnerungen zum Besten. Die Alten sagten, es sei nicht mehr so amüsant wie früher, aber die Neuangekommenen meinten, es ginge ebenso lustig zu. Da wurden 5 oder 6 von uns von der Neugierde erfasst und wir beschlossen, an dem Festtage den Abend draußen zu verbringen, um uns mal wieder alles aus der Nähe anzusehen. Für gewöhnlich gingen wir niemals aus. Wir begnügten uns damit, auf die Mauer oder auf die Monumente zu steigen und uns Paris aus der Ferne anzusehen, wenn wir nachts miteinander plauderten. Aber für dieses Mal beschlossen wir, eine Ausnahme zu machen, um uns davon zu überzeugen, wie jetzt alles zuging. Ich gestehe, dass besonders ich größte Lust dazu hatte und fest entschlossen war, das Abenteuer zu wagen. Ein Einfall, der wohl zu entschuldigen ist, wenn man, wie wir, jahraus, jahrein zu Hause hockt. Wir waren unserer 5, die sich zu der Partie entschlossen hatten. Der alte Moreau, Louis Lavive, seine Familie wird Ihnen bekannt sein. Sie hat ein so schönes Monument in der rechts gelegenen ersten Allee. Thompson, ein Amerikaner, der kein Wort Französisch spricht, Frau Sophie und ich. Aber es entstand da sofort einige Schwierigkeiten. Wir mussten Masken, Kleider und Geld haben. Ich bedurfte vor allen Dingen des Kleides, denn mein Leichentuch war vollständig verlumpt und für einen Mann von 34 Jahren...
»Was?« sagte ich. »Sie sind mit 34 Jahren gestorben? Das war sehr jung.«
»Wer sagt Ihnen das?«
unterbrach er mich ungeduldig.
»Ich zähle gut und gern 67 Jahre, als ich starb, aber wir berechnen unser Alter von dem Tage an, wo wir Bewohner des alten Friedhofs geworden sind. Danach zähle ich 34 Jahre, und für einen Mann meines Alters ist ein wenig Toilette sehr notwendig. Sie brauchen übrigens gar nicht so verächtlich auf meine Lumpen herabzusehen, denn es ist alles, was ich in der Bude jenes verfluchten kleinen Kaufmanns finden konnte, den wir gestern Abend besucht haben. Was wollen Sie? Es blieb uns kein anderes Mittel übrig, und der Mensch bedarf einmal der Zerstreuung. Wir haben uns also gegen 9 Uhr des Abends, nachdem wir uns so gut wie möglich herausgeputzt hatten, auf den Weg gemacht. Im letzten Augenblick sagte der alte Moreau, dass er nicht mit von der Partie sei, weil er Zahnschmerzen habe, aber das war nur ein Vorwand. Der wahre Grund seiner Absage ist, dass seine Frau so eifersüchtig ist und ihm jedenfalls verboten hat, mit uns zu gehen. Wir stiegen also über die Mauer und fingen an, den nach Paris führenden Weg herabzusteigen.
Wir waren jedoch kaum 150 Meter weit gekommen, als Frau Sophie erklärte, dass sie sich sehr unwohl fühle und auf den Pied-la-Chaise zurück wollte. Louise Lavive erbot sich dann sofort, sie zu begleiten, und so sind die beiden zusammen nach Hause gegangen. Ich begriff sofort, dass sie das vorher miteinander verabredet hatten. Sie wollten so gern einmal ein wenig alleine miteinander sein, und da haben sie nur so getan, als ob sie mit uns gehen wollten. Er hat eine kleine Schwäche für sie, und sie wollte gern, dass er ihr ein Stückchen Blei von seinem Sarge schenke, um ihr die Kinnlade damit ausbessern zu lassen, die ziemlich wackelig ist. Da oben auf unserem alten Kirchhof hat man kaum Gelegenheit, sich miteinander ohne Zeugen intim zu unterhalten, da alles öffentlich ist. Einer beobachtet den anderen, es wird dort mehr geklatscht wie in einer kleinen Provinzstadt, und die Familie Lavive passt gut auf ihren Sprössling auf. Na, schließlich waren Thompson und ich die Einzige, die übrig blieben, und wir nahmen eine Droschke und fuhren zu den Boulevards hinab. Aber, lieber Gott, wie verändert fanden wir alles, und welche Sitten herrschten dort heutzutage? Es ist einfach unerhört, wie alles anders geworden, seit ich aus dem Leben geschieden. Ich konnte mich nicht mehr da reinfinden. Und die Konfetti. Man riss ohne weiteres die Fenster unserer Droschke herunter und überschüttete uns von allen Seiten mit Konfetti. Ich bekam die Augenhöhle so voll von dem Zeuge, dass ich ganz blind davon wurde, und Thompson ist eine Viertelstunde lang nicht aus dem Niesen gekommen, weil ihm etwas davon in die Kehle gedrungen ist. Als dann ein schmutziger Straßenbengel auf dem Trittbrett unseres Wagens sprang, um ihn an der falschen Nase zu ziehen, und er dem Burschen eine Ohrfeige versetzte, da hat er gleich den ersten Knöchel seines linken Daumens verloren. Ich sage Ihnen, mein Herr, es gab da Leute, die den Dreck auf der Straße, die klebrigen umherliegenden Papiere, ja sogar den Pferdemist zusammenrafften und dann ihrem Nachbarn unversehen in das Gesicht warfen. Das Schlimmste war, dass man mitten in dem Gedränge arme kleine Kinder, die man als Negerkönige oder Soldaten maskiert hatte, mit umherschleppte, unschuldige junge Geschöpfe, die, wenn sie weinten und nicht mehr mitwollten, Prügel bekamen. Das Gedränge wurde so dicht, dass unser Kutscher nicht mehr voran konnte. Er sagte uns, dass wir aussteigen müssten, und nun, da wir uns mitten in dem wogenden Leben des Boulevards befanden, wurde es Thompson und mir ordentlich bange. Man drängte uns einem Kaffeehause zu, wir eroberten ein Tischchen auf der davor befindlichen Terrasse und ließen uns zu trinken geben. Das schmeckte Thompson. Er trank immer mehr und ward bald vollständig betrunken. Er kaufte Konfetti und warf sie umher. Ich machte es wie er und alle anderen Leute auch. Ich schrie, ich schüttelte an Wagen, wie man eben erst an meinem geschüttelt hatte. Ich kitzelte die Frauen. Da lässt plötzlich ein als Schäferin verkleideter Schlingel seine Hand in meine Tasche gleiten, um mich zu bestehlen. Ich versetzte ihm einen tüchtigen Stoß mit dem Ellenbogen, und Sie können es mir glauben, meine Ellenbogen sind spitz und hart. Er schreit furchtbar und behauptet, ich hätte mit einem Messer nach ihm gestochen. Das war natürlich nicht wahr, aber die Menge versammelte sich um uns, der Bengel verschwindet, aber man ruft von allen Seiten, ich hätte eine Frau mit dem Messer angegriffen. Da ich einige Polizisten auf mich zukommen sah, machte ich mich so rasch wie möglich davon. Denn von meiner Zeit her wusste ich noch, dass, wenn man auch ganz unschuldig ist und nichts getan hat, es immer das Gescheiteste ist, Fersengeld zu geben, sobald die Polizei in Sicht kommt. Während ich aus der mich umgebenden Menge zu entrinnen suchte, sah ich noch aus der Ferne, dass Thompson auf eine Art sehr lächerlich aussehenden Wagens geklettert war. Er hatte den ganzen linken Arm verloren, sang englische Lieder, gestikulierte und umarmte eine gewöhnlich aussehende dicke Frau, ohne auch nur daran zu denken, mir zu Hilfe zu kommen. Er war vollständig betrunken, und ich weiß nicht, was nachher aus ihm geworden ist. Ich begreife selbst kaum, wie es mir gelungen ist, mich aus der Affäre zu ziehen. Man hat mir in dem Gewühl all mein Geld gestohlen, das Geld des alten kleinen Krämers. In der Nähe der Madeleine hatte ich schon eine Rippe verloren, und schließlich verirrte ich mich sogar noch in diesem verfluchten Paris, das ganz anders geworden ist, wie es zu meiner Zeit war. Des langen Umherirrens müde bin ich endlich unter eine Bank gekrochen, um den ersten besten wirklichen Gentleman, der vorübergehen würde, anzusprechen, ihm meine Lage mitzuteilen und ihm zu ersuchen, mir als einem Ehrenmanne die nötigen Kleider zu geben, um anständig nach Hause zu kommen und mir etwas Geld zu leihen, um mir eine Droschke zu nehmen, damit ich vor Tagesanbruch wieder auf dem Pied-la-Chaise sein kann. »Sehen Sie, dieser Gehrock wird mir genügen, dazu die Hose und ein paar Stiefel. Teufel auch, Ihr Fuß ist kürzer als der meine. Die Weite passt allenfalls. Ist meine Kapuze trocken? Ich muss nämlich nun fort. Geben Sie mir schnell noch einen Louis für den Wagen. Nein, nicht 10 Franken, ein Louis. Ich werde Ihnen das Geld in den ersten Tagen zurückschicken. Das Kistchen mit Zigarren hier nehme ich mit. Die sind wirklich sehr gut. Den Vorhang nehme ich auch mit. Ich danke Ihnen herzlich. Auf baldiges Wiedersehen. Besuchen Sie mich doch in diesen Tagen einmal. Sie brauchen nur, wenn die Wächter des Friedhofes ihre Runde machen, auf einen Baum zu steigen und sich dort so lange verborgen zu halten, bis sie vorüber sind. Kommen Sie nur recht bald. Sie werden sehen, dass wir sehr munter sind. Früher oder später werden Sie sich ja ohne dies bei uns einstellen. Obgleich ich nicht weiß, ob Ihre Stellung in der Welt Ihnen erlauben wird. Indes, ich hoffe es. Nochmals Dank, mein Lieber, und auf baldiges Wiedersehen.
Er ging.
Ja, das ist so ein bisschen, ja.
Geschichten aus dem Leben. Ne?
Geschichte aus dem Leben, was einem halt so passiert. Nicht nur im Karneval. Ne?
Ja, das kann im ganzen Jahr passieren, zu jeder Zeit.
So, und damit sind wir ja schon, da wir uns ja am Abend des Hochfestes, was ja dann der Karnevalsdienstag ist normalerweise, die eigentliche Fastnacht, kommt jetzt der Aschermittwoch und der kommt dann auch wirklich dieses Jahr in Peters Literaturküche am Aschermittwoch mit dem zweiten Teil der Märzfolge. Die Überleitung in den Aschermittwoch und damit in die Fastenzeit wird jetzt noch von Heinrich Heine mit einem Gedicht gestaltet. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören und sagen dann schon mal bis morgen.
Bis morgen.
Und jetzt kommt noch ein Gedicht, wie gesagt, von Heinrich Heine. Dieser liebe, tolle Fasching, dieser Taumel unserer Herzen, geht zu Ende und ernüchtert gähnen wir einander an. Ausgetrunken ist der Kelch, der mit Sinnesrausch gefüllt war, schäumend lodert bis zum Rande. Ausgetrunken ist der Kelch. Es verstummen auch die Geigen, die zum Tanze mächtig spielten, zu dem Tanz der Leidenschaft, auch die Geigen sie verstummen. Es erloschen auch die Lampen, die das wilde Licht ergossen auf den bunten Mumenschanz. Auch die Lampen, sie erloschen. Morgen kommt der Aschermittwoch, und ich zeichne deine Stirn mit dem Aschenkreuz und spreche, Weib, bedenke, dass du Staub bist.